mit Thies.
Alexander Bommes ist der Mann für die verschiedensten Aufgaben im Ersten, vom Sport, er war auch selbst mal Profisportler, bis zu dem sehr beliebten Quiz Gefragt, Gejagt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ja. Also ich muss dir sagen, also das erste Mal, als ich dich gesehen habe, das war zu Hause, ich saß mit meiner Frau vorm Fernseher und wir guckten und wir sahen dich in einer Sendung und wir hatten dich aber noch nie gesehen, ist jetzt ein paar Jahre her.
Leider mittlerweile schon einige Jahre her, wahrscheinlich.
Na gut, im Norden hat man dich natürlich öfter schon so gehabt und wir sagten, wer ist denn das? Und so, meine Frau saß dann auf dem Sofa und googelte und sie stieß eben auf diesen einen Artikel, der natürlich immer wieder zitiert wird, die Allzweckwaffe des NDR.
Ach so,
und seitdem, okay. Und wir fanden das so lustig, die Formulierung, du bist seitdem bei uns immer die Allzweckwaffe des NDR, die moderierende Allzweckwaffe des NDR.
Die moderierende, das ist ja ich überlege gerade, ist das ein Stigma oder ist das ein Kompliment? Ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Aber
ich glaube, es ist ein Kompliment wahrscheinlich. Nur das ist so lustig, du hast bei uns gar keinen Namen mehr. Du bist immer nur die moderierende Allzweckwaffe des NDR.
Das ist aber sehr lange, weil Bommes oder Pommes wäre deutlich kürzer. Aber wenn ihr sonst nichts zu reden habt, dann könnt ihr euch natürlich auch lange Namen überlegen.
Wir fanden das so lustig und das Netz vergisst ja leider auch nicht. Ja, da steht einmal Scheiße, wird ein Leben lang zitiert. Ne? Was hast du schon gehabt? Dinge, die geschrieben wurden über dich und die dann immer wieder auftauchen.
Ja, ich habe ehrlich gesagt, viele kokettieren damit, das weiß ich auch genau, habe ich auch früher mal gemacht, aber ich habe jetzt seit ganz, ganz langer Zeit überhaupt gar nichts mehr gelesen, weil es einfach doch immer dann angenehmer ist irgendwie. Mhm. Aber ich weiß, dass ich irgendwann mal einen Anfängerfehler gemacht habe, das ist bestimmt auch schon 6, 7 Jahre her oder so, und habe mal ich glaube, das war auch im Boulevard wahrscheinlich, habe ich mal auf eine Frage nach meinen Schuhen, habe ich mal geantwortet, dass ich halt so gerne Turnschuhe kaufe oder überhaupt Schuhe habe. Ja. Daraus wurde dann ein Schuhtick mit sonst wie vielen Paaren und seitdem komme ich nicht umhin, wahrscheinlich wirklich regelmäßig jedes Jahr, wenn ich mit jemandem spreche, dann die Frage zu beantworten, wie viele Schuhe ich denn jetzt habe. Mhm. Also vorab, falls du dir das überlegt hast, wofür ich großes Verständnis hatte, ich weiß es nicht.
Reden wir von Schuhen oder von Sneakers?
Ja, ich glaube, das hat sich dann auch vermischt. Also das war dann nicht mal konsequent durchgezogen.
Ich glaube, ich habe nur 3 Paar Schuhe zu Hause.
Ja, reicht doch auch.
Findest du?
Ja, klar.
Oder denkst du jetzt insgeheim?
Solltest die Sohlen vielleicht drinnen mal wechseln ab und zu, dann ist das angenehmer für die Mitmenschen.
Ja, Mensch, also der Sport gehört zu deinem Leben natürlich dazu, aber auch das Quiz, das ja wirklich auch eines der Sendungen im deutschen Fernsehen ist, die durchaus auffallen, dieses Gefragt, Gejagt. Wie hast du die erste Staffel damals erlebt? Denn ich gucke gar nicht so wahnsinnig viel Fernsehen. Ja. Aber als ich dann bei meinen Eltern oben im Norden, war das erste Mal, da haben sie gesagt, wir gucken immer Gefragt, Gejagt jeden Tag. Und ich kannte das auch noch nicht.
Gefragt, Gejagt.
Gefragt, Gejagt. Weißt du?
Genau, und am Flughafen.
Genau. Und dann haben wir das geguckt und das ist mal gut. Das ist tatsächlich ein bisschen anders, dieses Quiz.
Freut mich, dass du es sagst. Ich sehe es ja ganz genauso. Und das war im Endeffekt seinerzeit auch der Grund, warum ich es dann mit großer Freude sofort nach einmal gucken auch dann zusagte, respektive annahm dieses freundliche Angebot. Ich hatte vorher mich noch kurz abgesichert, ob es denn wirklich genauso aussehen müsse wie im englischen Original. Ja. Da wurde dann gesagt, ja, können wir leider. Ich sagte, nee, dann ist gut. Und ob die Farben genauso sein müssen, ja, können wir auch nicht. Ja, dann ist auch gut, weil ich hatte dann nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass es dann nach Deutschland käme und in eine norddeutsche Dekoration dann eingebaut werden müsse.
Natürlich, mit Leuchtturm
aber
und einem.
In dem Moment, wo ich wusste, es muss haargenau aufgrund von lizenzrechtlichen Bestimmungen oder so, muss es genauso sein, habe ich gesagt, ich möchte es sofort machen und ich bezahle meinetwegen auch Geld dafür, weil ich es so cool, so hochwertig, so glänzend, so modern, so sexy fand. Und ich weiß noch genau, dass wir die ersten 6 kleinen Folgen im NDR Fernsehen seinerzeit, das muss rund um 2013 oder ungefähr, glaube ich, gewesen sein, so sind wir gestartet. Da hatte ich dann immer noch so einen Glitzeranzug mit Krawatten an. Da hat dann die Michaela, die für mich immer mit aussucht und mir behilflich ist, wir sprachen dann immer nur von, wir brauchen neue Porno-Krawatten. Das war da, und dann hatte ich immer solche Sachen an. Und irgendwann, als wir dann mit ins Erste dann kamen, das ist ja eine unfassbare Geschichte, mit 6 Folgen in dem nächsten Jahr, glaube ich, 10, dann 15. Wir waren alle immer happy, sagten toll, weil es auch immer dasselbe Team war. Und plötzlich kam dann der Anruf, trauen Sie sich auch die Todeszone im ersten zu? Sag ich, keine Ahnung, wie mir das zutraue. Ich weiß ja nicht, was da die Todeszone ist, aber machen wir gerne. Und jetzt sind es 100 Folgen im ersten mit einer Samstagabendshow. Es ist wirklich, das ist eine tolle Tellerwäscher-Millionär-Geschichte eigentlich so.
Ja, total.
Echt schön.
Diese Experten, die ihr da habt, gegen die gespielt wird, der Jäger.
Ja.
Ich meine, ey, das sind ja Typen. Wie schwierig, ich liebe jeden Einzelnen denen.
Ich auch.
Wie schwierig war es, die zu finden? Also wirklich Menschen, die viel auf dem Kasten haben, die wirklich breit aufgestellt sind, die unglaublich viel wissen, aber auch irgendwie noch so was ganz Eigenes mitbringen, für das man sie hassen kann.
Ist eine Entwicklung gewesen, definitiv. Wir haben angefangen seinerzeit mit den angesprochenen 6 kleinen Folgen im dritten mit Holger Waldenberger.
Ach, der war dabei.
Der war damals schon ausgewählt seitens vieler Experten, die da auf die Suche gegangen sind, weil er sich halt sehr hervorgetan hatte im deutschen Quiz-Genre. Es gibt ja, was ich über die Jahre wirklich auch erst kennengelernt habe, es gibt da ja richtige Ligen, es gibt Meisterschaften, es gibt nicht nur das Pub-Quiz, sondern es gibt wirklich große, hochwertige Veranstaltungen. Es gibt Europameisterschaften, es gibt Weltmeisterschaften bis zu Quiz-Olympiade, all dem. Und Holger Waldenberger war sehr bekannt als eigentlich so derjenige.
Was ist der nochmal von Beruf?
Ist jetzt ja bei uns auch nicht mehr dabei.
Der ist nicht mehr bei
aktuell.
Euch, genau.
Der hat sich wirklich auf dieses Genre auch spezialisiert. Dann kam...
der hat gar keinen Beruf mehr.
Dann kam,
der ist kein Bibliothekar oder sowas.
Nee, der ist Übersetzer grundsätzlich. Ist der. Schreibt selbst viel Quiz, konzentriert sich aber auch wirklich da auf seine Karriere.
Ja.
Und dann kam, die Latte lag hoch natürlich und dann haben sie natürlich genau anhand dieser Parameter gesucht und fanden dann für die darauffolgenden Jahre, fanden sie dann halt sowohl den Quizgott, Sebastian Jacobi, Controller aus Duisburg.
Der bei ThyssenKrupp oder irgendwas da
ganz
steil.
Genau.
Ja,
weiß ich, dann fanden sie den Bibliothekar Klaus Otto Nagorsnik, ein fantastischer Typ, Bibliothekar aus Münster, sitzt da in der Bibliothek, ist mittlerweile berühmter, glaube ich, als alle, die am Westfälischen Frieden irgendwie beteiligt waren. Und Sebastian Klussmann, der war der Gegenpart natürlich, der war Student seinerzeit noch, jung, aus Berlin, steht für Sehnsucht, ich möchte so sein wie er, dem steht das ganze Leben noch bevor, der hat alle Möglichkeiten, ein faszinierender Kerl. So, und jetzt werden wir, lasst euch überraschen, möglicherweise auch noch Zuwachs bekommen in den nächsten Wochen und Monaten.
Gut.
Aber das ist natürlich das Grundteam jetzt, Klussmann, Jacobi und Nagorsnik. Super Typen und vor allem, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei allem Spaß, den wir in der Sendung mit und vor allem gegeneinander haben, was sich ja so entwickelt hat mit der Flachserei und der Neckerei, das sind Menschen, die haben etwas drauf, was ich nie drauf haben werde und dafür bewundere ich sie zutiefst. Also ich muss sie manchmal unterbrechen, wenn man sagt, oh, das schmeckt aber lecker und sie erklären dir dann die Geschichte des Reiskorns. Das ist dann manchmal ein bisschen viel, aber Wahnsinn, tolle, tolle Typen.
Ja, und klar, vor der Kamera wird natürlich geflaxt und so ein bisschen gegeneinander geschossen.
Ja.
Das gehört zu den Rollen. Verlassen die Rollen und dann komplett, wenn die Kamera aus ist? Oder spielen die das auch in gewisser Weise ein bisschen weiter?
Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt desillusioniere oder positiv bestätige. Die sind nicht in Rollen. Das ist also, sie haben sicherlich das, und insbesondere muss ich da Sebastian Jacobi einmal herausheben, dieses Hin- und Her-Gefeuere, was wir beide da vor allem praktizieren, das hat sich natürlich vor allem in den letzten 1-2 Jahren entwickelt. Mhm. Aber ich kann dir sagen, sowohl der Sebastian Jacobi als auch vor allem der Klaus Otto Nagorsnik und Sebastian Klussmann sind vor der Kamera wie hinter der Kamera. Da kann natürlich mal eine kleine Spitze gesetzt werden, eine kleine Ironie. Aber ansonsten ist das nicht so, dass die mit Kamera plötzlich in eine Jägerrolle verfallen. Und das macht die halt auch so super. Das macht die auch so authentisch. Und ich glaube, deswegen klickt es auch so gut, weil wir wirklich, wir haben Spielstunde da jeden Tag. Ne? Also es ist ein Geschenk. Es ist super.
Ich liebe die.
Ja, ich freue mich. Und das ist in der Tat, um darauf zurückzukommen, ich finde es total anders als alle anderen Sendungen aus dem Genre. Das hat mich halt auch so angefixt. Ja, es ist schnell, es ist ein Wettkampf, es ist fast wie ein Sport. Dieses Finale ist brutal, es hat eine irre Spannung. Es ist nicht so, dass man kommt und jeder gewinnt mal irgendwie was, sondern du musst wirklich etwas dafür leisten. Und mittlerweile, wir haben bis 10.000 Bewerbungen, die Leute wollen gegen diese Jäger spielen.
Natürlich.
Das ist einfach, hat einen Kult entwickelt.
Ja,
ganz toll.
Klar.
Und ich bewundere jeden, der sich dem stellt als Kandidat in der Sendung.
Zurzeit läuft die neue Staffel mit den neuen Folgen. Du hast auch neulich etwas gepostet. Euer Edelfan der war auch da. Also, hast du ein Bild zusammen mit einem, ich weiß, ist er ein echter Japaner?
Das ist ein echter Japaner.
Also Takefumi Ono.
Takefumi, Moshi Moshi. Er war, glaube ich, sogar mal irgendwie Teil in einer Sendung. Er ist ein guter Bekannter, ein sehr guter Freund von Sebastian Klussmann, dem Besserwisser, der ja schon die mindestens halbe, wenn nicht dreiviertel der Welt bereist hat. Mhm. Und auch da gibt es immer ganz tolle neue Erzählungen von ihm. Und das ist ein guter Freund von ihm, der regelmäßig auch dann zu Besuchen kommt. Und dann führt ihn einer seiner ersten Wege, führt ihn dann auch immer in die Studios zu Gefragt gejagt. Er ist ein wohlgeschätzter Teil des Teams.
Ja, aber der spricht Englisch dann.
Er spricht Englisch, kann auch ein paar Brocken Deutsch schon. Okay. Und
er guckt das in Japan.
Er strahlt.
Guckt sich das auf Deutsch an.
Er strahlt und nickt.
Oder werdet ihr schon mit Untertiteln in Japan übertragen?
Ich kann dir nicht mit Gewissheit sagen, ob wir nicht auch in Japan sind, weil, also wir natürlich nicht, aber ob es Gefragt gejagt möglicherweise schon dort gibt. Aha, das hat nochmal durch die Ausstrahlung in Deutschland, hat das natürlich auch nochmal international einen Riesenschub bekommen. Und mittlerweile gibt es sehr viele internationale Jäger, was ja die High Class des Quiz-Genres ist. Bist du Jäger, bist du groß. Ne?
Mhm. Ja, klar. Ansonsten, außer Gefragt, gejagt, sehen wir dich natürlich in der Sportschau und im Sportschau-Club, den du von Waldi damals übernommen hast. Da habe ich mich neulich gefragt, was macht Waldi? Wo ist Waldi? Ist der mal wieder aufgetaucht?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ihn beim Geburtstag von Henry Maske das letzte Mal gesehen. Das ist allerdings auch schon 4 oder 5 Jahre her.
Okay,
da bin ich nicht im Film, nee.
Also kommt ja immer wieder zu wunderbaren Momenten. Ein, den ich damals tatsächlich verpasst hatte, ich glaube November letztes Jahr, als du in Anführungszeichen Jogi Löw aus dem Studio rausgeschmissen hast. Und da wurde sehr viel geschrieben. Du hast ihn aus dem Studio rausgekommen.
Das war nach dem Länderspiel.
Länderspiel gegen Frankreich war das in Köln, glaube ich. Jogi hatte eigentlich noch Zeit, aber du hast immer gesagt.
Er hatte auch Lust.
Er hatte auch Lust.
Ich auch.
Und ich glaube, hast ihn auch unterbrochen. Also, Herr Löw, ich glaube, Sie müssen jetzt rausgehen. Nee, ich habe noch Zeit. Nee, wir kriegen hier echt Ärger. Sie müssen jetzt rausgehen. Na gut, wenn ihr mich nicht mehr wollt. Und dann ging er. Und
dann sagte Thomas Hitzesberger zu mir, entgeistert von 9 Millionen zuschauenden Menschen, du hast nicht gerade den Bundestrainer rausgeschmissen, oder? Das Ganze war mein erstes Länderspiel im Übrigen. Also man kann dann von einem großen Talkabout nach der Premiere sprechen. Das Ganze hat natürlich seine Gründe gehabt. Ich bin, glaube ich, in dem...
Ich weiß, auf welcher Grund das ist.
In der Hinsicht bin ich, glaube ich, ganz gut erzogen, dass ich nicht querrede. aber im Endeffekt war es schon so, dass ich innerlich auch brodelte, ob des Ganzen, was da um mich herum passierte. Mhm. Und wenn sowohl der Bundestrainer als auch ich, als auch der Experte und eigentlich fast alle anderen, auch der Meinung sind, wir haben hier einen schönen Moment und sprechen über alles sehr gerne, dann ist es natürlich immer schade, wenn das dann aufgrund irgendwelcher Bestimmungen, vermeintlicher Bestimmungen dann beendet
aber
wird.
Aber stand denn jemand da im Flügel rechts und hat...
Hat man nicht gesehen im Fernsehen, ne? Oder?
Nee.
Da stand, glaube ich, jemand, ja. Stand auch nicht weit entfernt von mir.
Mit Waffe oder ohne Waffe?
Ich glaube, ich habe keine echte Waffe gesehen, zum Glück. Es fühlte sich aber so an.
Also du hast diesen Blick dann offensichtlich gespürt, im Gegensatz zum Bundestrainer.
Der Bundestrainer hat den, glaube ich, auch gespürt. Aber ich glaube, dem Bundestrainer war es herzlich egal und er hatte Lust zu sprechen und sich zu unterhalten. Ich hatte 2 Tage danach Kontakt mit ihm und sagte natürlich auch nochmal, Herr Löw, es war alles andere als mein Begehr, Sie in meinem ersten Länderspiel aus dem Studio zu werfen. Und er lachte und sagte, es war sehr nett und er freue sich sehr aufs nächste Mal. Dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit. War ein lustiger Moment.
Und ich dachte, dir wären die Fragen ausgegangen.
Das war der eigentliche Grund. Genau,
ja. Ist das jemals passiert, dass dir wirklich aufgrund einer Situation, vielleicht auch eine Panne, die Fragen ausgegangen sind?
Nee,
im Radio ist das ja total harmlos. Im Zweifelsfall spielen wir Musik.
Ja.
Also für uns ist das ja völlig
entspannt. Im Fernsehen ist es auch ganz einfach. Es gibt eine alte Talkshow-Regel. Wenn du nicht mehr weiter weißt, sagst du einfach, woher nehmen Sie die Kraft und was macht es mit Ihnen? Das passt immer.
Wenn ein Gesprächspartner da ist.
Das passt immer. Gut. Ja, sonst brauchst du auch keine Fragen. Wenn keiner
das ist auch wieder wahr. Damals, ich glaube, als du 13 warst, hast du mit deinem besten Kumpel philosophiert. Was machen wir beiden wohl in 20 Jahren? Bei dir war es das aktuelle Sportstudio?
Stimmt, das war damals mein Traum, richtig.
Bist ja fast.
Ja, stimmt.
Oder ist es mehr als das Sportstudio?
Ein paar hundert Kilometer.
Ist die Sportschau jetzt mehr als das Sportstudio?
Sie ist anders auf
jeden
Fall.
Ja,
und ich glaube, sie ist in der Tradition auch noch ein bisschen mehr.
Ja, ja. Also du hast es geschafft auf jeden Fall. Was ist mit deinem Kumpel? Was ist aus dem geworden?
Der seinerzeit sagte, dann, wenn wir groß sind, wirst du im Sportstudio mich als HSV-Präsidenten interviewen. Er ist, also das hat er... zum Glück für ihn und auch für unsere Freundschaft wahrscheinlich noch nicht geschafft. Ja. Es könnte aber möglicherweise sogar, so wie er davor ist und mit welcher psychischer Widerstandsfähigkeit er ausgestattet ist, könnte das zum Wohle der Stadt und des Vereins möglicherweise nochmal kommen irgendwann. Aber ich glaube, da spekulieren wir ins Blaue.
Kennen wir ihn?
Nein, wir kennen ihn nicht.
Nein. Aber du meinst, er könnte HSV-Präsident?
Er könnte es definitiv.
Weil alle anderen gar nicht mehr wollen.
Also ich würde vorher dann, glaube ich, mit ihm noch ein bisschen länger sprechen als guter Sandkastenfreund und ihm auch sagen, dass man manchmal, auch wenn man das Zeug selbst dazu hat, vielleicht erkennen muss, dass man in Strukturen auch in ein Selbstmordkommando reinläuft und dementsprechend vielleicht sich nicht in die Reihe derer begeben sollte, die alle dem Größenwahn erliegen und meinen, jetzt bin ich es, mit dem die goldene Zukunft kommt. Das hat ja nachweislich sehr vielen Trainern, Sportchefs und Vorstandsvorsitzenden in den vergangenen 5 Jahren auch nicht zum Vorteil gereicht.
Was ist denn dein Verein von Haus aus? Ich meine, du bist ein Kieler Jung.
Das ist der TSV Altenholz in Schleswig-Holstein im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Da bin ich aufgewachsen, 25 Sekunden von der Halle, vom Tennisplatz und dem Fußballplatz entfernt.
Du hattest beides in der Nähe dann.
Ich hatte alles. Ich bin immer mit dem Rubbelfix-Fahrrad, was mein Großvater seinerzeit beim Lotto Schleswig-Holstein gewonnen hat, bin ich immer durch Altenholz gefahren und habe es dann beim Tennisplatz geparkt, um von dort aus dann variabel zu jedem Training zu gehen.
Ja.
Und natürlich bin ich ja ein Kieler und entsprechend habe ich noch große Hoffnung, dass der Durchmarsch der Kieler Störche in die erste Liga möglicherweise passiert. Also das ist
Holstein Kiel.
Ja.
Wie macht sich Dominik Peitz eigentlich? Der war KSCer vom KSC und ist ja jetzt letzte Saison, ist ja hochgegangen. Schießt der Tore für euch?
Also er ist auf jeden Fall abräumend tätig nach wie vor.
Gut.
Hat, glaube ich, wenn ich das richtig verfolge, wie alle anständigen Spieler Hochs und Tiefs gehabt in der Saison, was auch Einsatzzeiten angeht. Jetzt habe ich ihn in den vergangenen Wochen sehr konstant erlebt und ist ein großer Faktor da. Also ich vor allem ist es einer, wo ich persönlich finde, dass der jeder Mannschaft gut tut im Sinne des Vorangehens und auch natürlich da eine gute Erfahrung und eine gute Integrität weitergibt.
Ja, sehr schön.
Ich finde ihn gut.
Ja. Beim letzten KSC-Training von Dominik Peitz war ich nämlich mit einem Freund aus dem Irak.
Okay.
Der ist nach Deutschland geflüchtet war und für den Fußball alles bedeutete. Und wir sind also zum Training gegangen, damit er ein bisschen Fußball sieht. Und Dominik Peitz haute glücklicherweise einen Ball in die Wolken, der ging in den Wald rein.
Ach.
Wir haben diesen Ball nach dem Training gefunden und haben ihn dann zum KSC-Stadion gebracht. Und es war bei letzter Trainingstag vor dem allerletzten Spiel und die wollten den partout nicht wiederhaben, den Ball, weil sie den Zeugwart nicht fanden. Und dann sagte er mir, behalte den Ball. Wenn euch einer fragt, dann sagt ihr, den habe ich euch geschenkt. War einer von den anderen Spielern. Und dann ist er wirklich sehr stolz und glücklich. Und es war eine der ersten wirklich positiven Glücksmomente, die er in Deutschland empfunden hat. Ist er mit diesem Ball nach Hause gegangen.
Wie toll.
Vom KSC. Verdanken wir Dominik Beitz, den in die Wolke
haut. Das ist auch wieder, also auch wenn es jetzt ein Ball ist, zeigt es doch aber auch wieder, was Sport, was Fußball und so in der Lage ist, im Positiven dann zu bewirken. Dann, ne? Also
total.
Wenn ich mir anschaue, oder du weißt es ja wahrscheinlich auch bei den kleinen Buben, die jeden WM, Bundesliga, EM und selbst Confed-Cup-Ball haben müssen. Im Endeffekt liegen dann 24 im Holzschuppen, aber man braucht sie alle, weil ein neuer Ball ist für mich zeitlebens immer was unglaublich Tolles gewesen. Ich erinnere mich daran, dass ich auch wahrscheinlich so im Alter 10, 11, 12 habe ich meinen ersten Tango-Handball zu Weihnachten bekommen. Und das ist das Geschenk, an das ich mich in all den Jahren am meisten erinnere. Das war einfach dieses Leder anzufassen und der Geruch und so weiter. Das hat schon was sehr Prägendes, finde ich.
Ja, so ein Ball sowieso.
Wahnsinn, ja.
Schöner als auch ein Tennisball, muss man sagen.
Ja.
Also Handball, Fußball ist
größer
was anderes als ein Tennisball.
Ja.
Und trotzdem waren für dich, du wohntest in der Nähe der Tennishalle oder Tennisplätze auch. Also hast du das gekickt natürlich auch und Tennis gespielt auch noch?
Tennis ganz klassisch 1985 im Juli angefangen.
Ja,
Boris
super.
Becker gewann Wimbledon gegen Kevin Curran. Ich war plötzlich ein Riesenfan und wollte sofort loslegen.
Und du warst ein richtiger Fan, oder?
Da
von
war
Boris
ich,
Becker.
Also ich weiß nicht, ob man Fan, also das ist die, ich war die Lexikon-Definition eines Fans. Ich glaube, ich habe von Boris Becker möglicherweise, und es ist nicht über- oder untertrieben, ich habe vielleicht, keine Ahnung, 3 oder 4 Spiele seiner Karriere verpasst. Es wurde ja auch dann zum Glück alles übertragen. Ich bin nachts aufgestanden, sei es heimlich oder bewusst, sogar mit Vater oder ohne. Vielleicht mal 2. Runde Indian Wells oder Key Biscayne mal nicht geguckt. Wahnsinn, ich habe alles mit ihm durchgelitten. Trennung von Boris Becker und seinem Trainer Günter Bosch war, als hätten meine Eltern sich getrennt. Also das ist wirklich eine Wahnsinnzeit gewesen. Ich weiß auch nicht, was für mich größer war, so ein Fußball-Länderspiel Spiele oder ein Davis Cup Wochenende.
Ach, guck mal.
Das war ja auch immer.
Das waren ein paar Spiele gleich auf einmal. Ab einem
Spiel, da habe ich die Hallensprecher noch, diese sonoren Stimmen der Hallensprecher dann immer auf der linken Seite für Deutschland. Wahnsinn, das fand ich ganz toll.
Ja, siehst du, ich bin 2 Jahre älter als du, glaube ich. Bei mir war es Jimmy Connors.
Ah, okay.
Ich bin für Jimmy aufgestanden, damals Forest Hills, damals Jimbo, noch US Open.
Ja.
Und Schule geschwänzt, um Jimmy in Hamburg am Roten Baum zu sehen.
Ach, schau mal.
Damals, wo er seine Klüten gezeigt hat auf dem Platz.
Oh, ja.
Gegen Thomas Schmid. War das damals das Spiel, erinnerst du dich noch, Tschechei? Ja. Und Jimmy zeigte einfach nur, schob einfach mal seine Hose gerade beiseite und zeigte, was er in der Hose hat.
Aber an das größte Spiel mit Beteiligung von Thomas Schmid erinnerst du dich auch, ne? Frankfurter Festhalle, Michael Westphal gegen Thomas Schmid, wo
5 Sätze.
Wo der Hallenboden immer kaputt ging noch. Also, der Teppich ging immer auf und ich erinnere mich, es war 17-15 für Westphal im 5. Satz für Deutschland. Ich musste bei 12-12 ins Bett. Ich werde es nie vergessen.
Ansonsten hat dich der Sport in Form natürlich des Handballs gepackt. Du warst Profi, 10 Jahre lang, glaube ich, waren es ungefähr.
Ja, also richtiger Profi, 4, aber insgesamt in dem Bereich 2. Erste Liga 10 Jahre.
Ja.
Lange Zeit.
Ja. Ein knüppelharter Sport, dieses Handball, was man im Fernsehen natürlich auch sieht, aber man spürt es nicht so. Was ist da noch nachgeblieben, so gesundheitlich? Also Profifußballer, die vielleicht natürlich auch noch ein bisschen länger spielen als du, dann, die sind ja Zeit ihres Lebens gezeichnet. Die sind ja körperlich kaputt. Also, und es gibt kaum einen, der ernsthaft gespielt hat, der nicht körperlich kaputt ist. Was hat das Handball mit dir gemacht?
Bei den Handballern würde ich sogar sagen, ist das noch eine Spur krasser. Auf jeden Fall ab einem bestimmten Niveau, wenn ihr euch wirklich diese großen Männer anschaut. Jetzt gerade auch letztens wieder bei der EM, was da so abgeht. Da geht eigentlich keiner ohne nachbleibende Hüft-, Knie-, Schulter-, Nackengeschichte raus. Bei mir ist es insbesondere auch so eine Schulter-Nacken-Nummer, die nachgeblieben ist. Wir hatten seinerzeit beim VfL Gummersbach auch einen Trainer, der seine Krafteinheiten auch so ein bisschen unter dem Hashtag Zagreb 1980 dann auch mit uns durchzog. Wir sahen super aus am Strand seinerzeit, das war auch sehr wichtig. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich eine tägliche Portion in Schwitzen kommen plus Stretchen brauche jeden Tag, um gut durchzukommen. Aber das ist alles so okay. Die guten Erinnerungen und die Positivprägung überwiegen das eigentlich. Oder? Das passt schon so.
Ja. Du bist damals in die 2. Liga gegangen, weil der Vertrag in der 1. nicht verlängert wurde.
Genau.
Zum Glück muss man im Nachhinein sagen,
Im Nachhinein, weil
du parallel einen anderen Beruf nochmal aufgenommen hast. Hast du auch beim NDR dann als Reporter und sowas gearbeitet, was aber nur in der 2. Liga möglich war, nicht in der 1. Liga. Aber happy warst du in dem Augenblick, als 1. Liga nicht mehr verlängert wurde, der Vertrag wahrscheinlich nicht. Ne?
Nee, das war in dem Fall ja ein Scheitern dann für mich. Ich hatte ja schon auch, da war ich 27, ne? Eigentlich ja noch so in der viel zitierten Blüte des Handballlebens und hatte dann einige Optionen, die mich aber nicht so richtig zufriedenstellten und habe dann halt entschieden, wieder heimzugehen nach Altenholz in die 2. Liga, um mein Jurastudium fertig zu machen und zeitgleich beim NDR anzufangen.
Ja.
Hat aber in der Tat eine Weile gebraucht, eine lange Weile sogar, bis aus diesem gefühlten Scheitern dann ein gut, dass es so gekommen ist und im Leben ist alles zu etwas gut. Ne?
Ja.
Also ich bin im Nachhinein heilfroh. Ich wäre sonst möglicherweise ja auch in die Gefahr reingelaufen, dann irgendwann für das, was ich jetzt mit so großer Liebe mache, dann doch zu alt zu sein. Das war für mich auch eigentlich nie eine Option, dem Handball in einer unmittelbaren Funktion immer erhalten zu bleiben. Ich finde das ganz toll, wenn das viele Leute machen, denn das zeigt deren richtige Liebe da zu dem Sport. Für mich war aber klar, das ist ein Abschnitt. Ich hätte ihn vielleicht noch ein paar Jahre länger gerne gehabt, aber so war es im Nachhinein in der Tat, wie du sagst, das größte Glück, dass ich seinerzeit nicht besser war, weil dann wäre das andere alles nicht passiert, möglicherweise.
Ja. Gut, mit den Haaren von früher wärst du auch beim Fernsehen heute wahrscheinlich nichts geworden, oder? Oder ich habe da deutlich habe ich irgendwas gesehen. Du hattest eine richtig geile Matte, oder?
Na, die war aber noch.
Ach, die war noch
die
woanders.
Die war noch in der Oberstufe so, oder Mittelstufe. Okay. Dann bin ich nach Amerika gegangen und kam dann so mit ganz kurzen Ausrasierten wieder. War natürlich dann voll Yo American Man.
Yeah.
Aber ich hatte damals, stimmt, so mit 15, 16 hatte ich mal so eine richtig schöne blonde Tolle. Und danach eigentlich immer kurze und dann während der Handballzeit irgendwie so komische, total eingefettete Wischwaschfrisur. Wir hatten da jemanden, der immer aus Holland, einen Mitspieler, der uns immer die neuesten super Haarwachsgeschichten mitbrachte. Das Ding kriegtest du aber eigentlich nur mit Motoröl wieder aus den Haaren raus. Aber wir fanden das alle sehr, sehr kleidsam.
Bommes, der Handballer. So, toll, dass du beim Radio vorbeigeschaut hast hier mal wieder.
Immer wieder gerne.
Radio hat dich auch dein Leben lang begleitet.
Total. Oder? Mein Vater hat 17 Jahre lang Radiosendungen beim NDR moderiert.
Das war lustig. Der Typ war doch eigentlich Notar.
Wahrscheinlich den halben NDR geschieden dabei noch. Das war Win-Win oder Lose-Lose für alle dann im Endeffekt. Aber dadurch bin ich natürlich daran geführt worden und habe auch sehr davon profitiert, als ich zur NDR 1 Welle Nord in Kiel kam dann, 2004 war das. Da war es schon wirklich toll zu hören, dass ich von vielen dann irgendwie so einen kleinen Klaps kriegte und sagte, du bist genau wie dein Alter. So, das fand ich dann wirklich schön. Also das war für meinen Vater natürlich auch schön, dass er da einen positiven Eindruck hinterlassen hatte. Ist ja klar, wenn du aus Spaß an der Freude einmal die Woche kommst, ist es was anderes, als wenn du in der Mühle des Festangestellten oder festen Freien bist. Dort, klar. Du kommst ja immer als Gast, der dann Toffifee mitbringt und eigentlich von allen gern gemocht wird. Das war für ihn eine ganz, ganz tolle Zeit seinerzeit. Und ich fand es natürlich auch spannend.
Ja, aber als Notar hat man damals die Möglichkeit gehabt, auch noch zu moderieren? Das waren andere Zeiten, oder was war das für ein Arrangement? Das waren
total andere Zeiten. Mein Vater kam am Wochenende und hatte am Anfang, glaube ich, da war ich auch noch sehr zufrieden mit, hatte er eine Sportsendung, Sport und Musik hieß sie. Das war Sport am Wochenende,
aber
am
wieso?
Nachmittag.
Aber ich meine, wie kam der
dazu? Quasi
ein Notar ist ja so ein hochamtlicher Beruf.
Also seine besten Kumpels seiner Zeit haben die Welle Nord quasi gegründet, Anfang der 80er. Und dann wurde er von einem Gründungsmitglied, ich nenne es mal so untechnisch gefragt, sag mal, Klaus, du hast doch so eine prägnante Stimme und überhaupt so von deiner Art, hättest du nicht Lust, da irgendwie mitzumachen? Und mein Vater hatte da ein Riesenfäbel schon immer für, sei es zusammengestellte Kassetten oder Musikanlagen zu Hause, schon 70er, 80er, dass er dann da sehr gerne dabei war und immer am Wochenende dann von A einer Sportsendung bis nachher eine Sendung hieß dann Teenager-Melodie. Das war dann schon, ja, ich habe es mal bei seinem 50. Geburtstag, habe ich es, glaube ich, mal in meiner Rede als aktive Sterbe Hilfe bezeichnet. Das habe ich nachher dann doch nochmal revidiert, aber das, so fühlte es sich natürlich damals an, denn die Musikauswahl der NDR1 Welle Nord seinerzeit war für Teenager oder Pubertierende, war das natürlich ein Gräuel. Da war schon noch sehr Schlager geprägt alles, aber tolle Momente damit. Und mein Vater sagt natürlich, wie alle aus der Generation damals, da konnten wir noch machen, wie wir wollten und wenn was passiert sind, sind wir einfach rauf auf den Sender. Es war, es war alles nicht so formativ.
Natürlich.
Und, es war schon eine faszinierende Zeit. Immer wenn ich da mal mit im Funkhaus war, habe ich da alles aufgesogen und fand das ganz spannend immer. Ja.
Jetzt aber im Fernsehstudio natürlich zu Hause. Was sind die nächsten großen Sportereignisse, wo du dabei bist?
Man munkelt, dass es so eine Fußballveranstaltung gibt im Sommer Russland. Und,
sofern da keiner boykottiert. Aber die Gefahr besteht nicht wirklich, oder?
Also wir werden es nicht boykottieren. Mal gucken, was wir übertragen können. Aber ich glaube das schon, dass jeder Pass, jeder Schuss, jede Ecke in 4 Wochen Fußball dann wieder im ersten und zweiten da läuft. Da sind wir gerne dabei. Ich freue mich auch dann einfach mal mich dann wieder 4 Wochen auf so ein Turnier einzulassen. Hoffe, dass es in Anerkennung aller Begleitumstände, die alle großen Sportveranstaltungen ja jetzt mit sich haben, dass wir trotzdem es alle miteinander schaffen können, Freude daran zu haben. Aber ich bin da sehr zuversichtlich.
Alexander Bommes, den bloß keiner Alex nennen darf, oder dann wird deine Mutter böse.
Och, ich glaube das. Früher dachte sie immer, dass Alex heißen nur Hunde. Ich glaube, da hat sie sich entspannt und wir alle auch.
Alexander Bommes, die neue Staffel von Gefragt, Gejagt, die läuft auch zurzeit. Wir sehen dich natürlich im ARD Sport. Schließlich bist du die Allzweckwaffe des NDR. Bist du eigentlich im richtigen Leben auch eine Allzweckwaffe? Bist du einer, der auch handwerklich kann zum Beispiel?
Nein, das kann ich überhaupt nicht. Aber ich trage ja morgens Zeitungen aus. Ich backe ja das Brot für den örtlichen Bäcker, hole den Tau von den Wiesen. Also ich glaube, da passt es schon.
Einer, der sich seinen Namen redlich verdient hat. Danke für den Besuch.
Ich danke dir sehr für die Einladung. Alles Gute für dich und euch. Ciao.
Talk mit Thies.